So, ihr wundert euch, was das hier soll, hier vorne. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal von der Predigt in der anderen Gemeinde, nicht hier, aber ich habe mal einen Backstein hier vorne auf der Kanzel hingelegt. Und die Leute haben alle geguckt und haben sich natürlich gefragt, was soll der Backstein da vorne? Und die haben dann gedacht, gleich kommt die Erklärung, die Auflösung. Und am Ende der Predigt habe ich gesagt, der Backstein hat gar nichts zu bedeuten, aber ich wollte einfach mal eure Aufmerksamkeit erhöhen. Es hat funktioniert. Also mal gucken, ob ich damit noch was anfange. Ja, also meine Frau und ich, wir haben ja letztes Jahr so einen der großen Höhepunkte unseres Lebens erlebt. Wir waren in Paris, wir haben in einem echten Hotel übernachtet. Das kennen wir sonst nicht. Viele von euch haben es uns spendiert. Das ist nicht das Hotel, das ist ein anderes Hotel, aber wollte ich einfach mal so als Bild mit und ein bisschen erzählen. So, es hat uns sehr, sehr beeindruckt. Es haben uns auch sehr beeindruckt, die Angestellten in diesem Hotel. Was haben wir uns vorher für Gedanken gemacht? Hoffentlich kommen wir auch zur richtigen Zeit an, dass wir dann richtig einchecken. Und wir haben uns gefragt, was machen wir mit den Klamotten? Wir sind etwas früher da und wir hängen so irgendwie dazwischen. Sollen wir die mit in die Stadt nehmen und alles? Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach mal zum Hotel und vielleicht können die uns ja doch weiterhelfen. Und die waren total freundlich und die ließen uns 3 Stunden früher einchecken. Wir konnten auch schon unsere Sachen aufs Zimmer bringen. Und die waren wahnsinnig hilfsbereit. Sehr, sehr freundlich. Und nach dem Aufenthalt bekamen wir eine Mail vom Betreiber, also zu dieser Kette gehören 270 Hotels in aller Welt. Und in dieser Mail stand, bitte, wenn Sie mögen, füllen Sie doch einen Fragebogen aus über Ihren Aufenthalt in unserem Hotel in Paris. Und man merkte wirklich, dass es Ihnen wichtig war, noch besser zu werden. Es hat mir viel Spaß gemacht, diesen Fragebogen auszufüllen. Ich habe viel Gutes drin geschrieben. Wir haben gemerkt, die investieren viel in Ausbildung in ihrer Angestellten, damit sie die Gäste trotz des relativ hohen Preises nicht verlieren. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Und jetzt komme ich noch nicht zum Kaffee, aber ich wage mal den Sprung zu Jesus. Jesus will das auch. Er investiert viel in die Ausbildung seines Personals. Er schwört die, die ihm folgen, auf einen bestimmten Standard ein. Es ist ihm wichtig, dass die, die man mit ihm in Verbindung bringt, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Er sagt zum Beispiel mal im Johannesevangelium, ist uns das überliefert, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander. Das ist der sozusagen die Uniform, wenn man so will. Ja, daran erkennt man es. Ach, das ist ein Christ, klar. Erkennt man daran. Die lieben sich. Die Kleidung ist ihm relativ egal. Es gibt keine christliche Uniform. Guck dir die Christen in Papua-Neuguinea an oder in Tschechien, Rotava oder in Deutschland. Relativ unterschiedlich. Und selbst innerhalb von Deutschland, da gibt es also Gemeinden, wo ziemlich gut situierte Leute kommen. Dann gibt es Studentengemeinden, dann gibt es Jesus-Freaks, ganz unterschiedlich. Kleidung ist nicht wichtig. Andere Dinge sind zwar wichtig, aber sie sind nicht universal. Das heißt, sie gelten nicht überall gleich. Zum Beispiel die Frage, wie Gemeinden sich organisieren. Das ist völlig unterschiedlich. Guck in die Bibel rein, da gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie sich da Gemeinden mal organisiert haben, aber komisch, man kriegt den Eindruck, das ist aber jetzt nicht irgendwie Maßstab. Also da müssen wir unsere Weisheit walten lassen. Was ihm aber nicht egal ist und was auch universal auf der ganzen Welt gültig ist, ist, wie sie sich gegenseitig verhalten. Untereinander. Aber auch zur Außenwelt. Interessant finde ich, was er Jesus nicht so in den Vordergrund stellt, wenn man jetzt das Lukas-Evangelium einmal liest, also in Kapitel 5 beruft er Simon und die anderen. In Kapitel 6 kommt dann die Bergpredigt oder Feldrede, wie es da heißt. Und da sagt er nicht, überzeugt die Menschen durch eure Frömmigkeit. Betet 5-mal am Tag, kommt regelmäßig in die Gottesdienste und lernt die Bibel möglichst auswendig. Das ist auch alles wichtig. Und dagegen sage ich auch nichts. Im Gegenteil, ich sage viel dafür. Und sicherlich freut sich Jesus darüber, wenn wir beten, wenn wir in die Gemeinde gehen, wenn wir die Bibel lesen. Aber diesen Punkt betont er hier nicht. Er sagt nirgends, seid meine Glaubenspolizei. Geht hinaus in die Welt, meldet euch zu Wort, wenn irgendwo was nicht, wenn Leute was Verkehrtes machen, irgendwie auffallen und sündigen und bringt sie zurück auf den Pfad der Tugend. Das alles sagt er nicht. Stattdessen, seid barmherzig. Ich lese hier Lukas 6, 36 bis 38. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Im Reichen, vollen, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Jesus will, dass sein Personal freundlich ist, dass es gütig ist, dass es barmherzig ist und großzügig und nochmal großzügig. Darauf kommt es ihm an. Barmherzigkeit nennt man das. Barmherzigkeit ist Liebe in kleiner Münze. Liebe ist der große Schein, 500 Euro. Ja, das ist das große Gebot, sagt jemand Jesus, was ist das Gesetz und die Propheten? Also was ist die Hauptsache? Wie kann man das Ganze zusammenfassen? Und Jesus sagt, ja, du sollst Gott lieben mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber was ist Liebe? Ja, versteht jeder was anderes drunter? Aber Liebe in kleiner Münze ist Barmherzigkeit. Diesen großen Schein muss man einwechseln. Ein 500-Euro-Schein wird man nicht überall was. Kleiner Schein, kleine Münze, Barmherzigkeit. Der Islam hat 2 Säulen, er hat 5 Säulen. Aber Jesus sagt, Leben als Christ hat eine Doppelsäule, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Gerüttelt, nicht geschummelt. Und jetzt kommt der Kaffee ins Spiel. Das Bild, das Jesus für das Verhalten untereinander anwendet, ist dem Alltag entnommen zu seiner Zeit. Dieses Bild kannte damals jeder. Für die war das nichts Neues. Stell dir vor, du bist Verkäufer in einem orientalischen Bazar zur Zeit Jesu. Also diese Verkäufer, diese Schlingel, die waren ungefähr so drauf, wie wenn man nach Berlin kommt, da sieht man so Leute, die so ein kleines Deckchen haben auf dem Fußboden und haben die so Streichhölzer. Und in einem der Streichhölzer ist eine Erbse drin. Habt ihr schon mal gesehen? Und dann muss man 50 Euro einsetzen und dann machen die wahnsinnig schnell was. Und es gibt auch Leute, die steigen ein, aber traut dem nicht, das ist alles abgekartet. Das sind alles Verbündete. Und ihr verliert immer. Und bei diesen Bazarverkäufern in Jerusalem verliert ihr auch fast immer. Also die haben mit Getreide gehandelt und die haben keine Waage gehabt, sondern die haben so ein Schüttmaß gehabt. Früher sagte man in Deutschland Scheffel. Ne? Alles eine Frage der Geschwindigkeit. Die haben in Bruchteilen von Sekunden schnell so reingemacht und dann wurde glatt gestrichen mit einem Löffel oder mit so einem Stab und ganz schnell, der Kunde hielt seinen Pullover, so, Bill hat so einen tollen Pullover, kann ich das eben mal... Nee, lass mal. Okay. Und schnell rein. Und die Leute haben das akzeptieren müssen. Okay, wenn es schon in der Schürze war oder im Pullover oder wo auch immer, dann kann man ja nichts machen. Ne? Aber ein mieses Gefühl blieb dabei. So, so sagt Jesus, sollt ihr es nicht machen. Denn zu so einem Händler, da geht ja keiner noch ein zweites Mal hin. Der hat kurzfristig Erfolg, aber nur kurzfristig. Ihr sollt es so machen. Ihr tut was in den Becher rein und dann schüttelt ihr. Ah, mein Konzept ist dreckig, macht aber nicht. Wenn man das schüttelt, dann setzt sich das Ganze. Und dann drückt ihr das Ganze nochmal rein. So, jetzt haben wir noch Platz geschaffen. Und dann nochmal rein. So, und so, dass richtig ein Haufen noch drauf ist. Und das tut ihr dann rein. So macht ihr das. Das ist der Maßstab Jesu. Und das fand ich ganz, ganz tolles Bild. Natürlich, aber natürlich gab es dann Leute, die gesagt haben, Meister, so können wir das ja nicht machen. So kommen wir ja nie auf unsere Kosten, da haben wir ja ganz, ganz wenig Gewinn. Du gehst pleite, wenn du so handelst. Kein Mensch schüttelt und drückt so Maß, aber Jesus sagt, lass das mal meine Sorge sein. Das wird schon klappen. Und tatsächlich, bei wem kaufen die Kunden lieber? Ja? Bei dem, der schlau ist und ganz schnell und zack macht, oder bei dem, der sich ein bisschen Zeit lässt und so einen Haufen noch drauf macht auf den Becher. Klar, weil ne, da kommen die zu dem Großzügigen hin. Es sind nur ein paar Getreidekörner, ein paar Pfennig, aber am Ende macht es den großen Unterschied. So ist es oft im zwischenmenschlichen Bereich. Wir können geschäftsmäßig miteinander umgehen, genau, gerecht oder wie immer ihr das nennt. Aber es sind die zusätzlichen Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ein freundliches Wort, das nicht sein müsste, aber einfach so. Ein Lächeln, eine kleine Hilfeleistung und echtes Interesse für den anderen. Das kostet alles überhaupt kein Geld. Umsonst. Und es ist auch kein Programm dafür nötig und keine besondere Aktion, aber es macht unglaublich viel aus. Es erzeugt eine Atmosphäre, oh, wo man sich entspannt, wo man einfach gerne ist. Und das möchte Jesus von seinem Personal haben. Es soll eine freundliche Atmosphäre verbreiten und keiner soll deswegen verloren gehen, weil sein Bodenpersonal so unfreundlich und harsch ist. Wohlgemerkt. Er redet davon, wie seine Freunde Sündern begegnen. Wir haben ja am letzten Sonntag gehört, wie engherzig die Pharisäer waren, wie die das gemacht haben. Die nahmen es ganz genau, sie sind engherzig, streng und sie unterstellen Böses, ja, sie, bei dem, was gesagt wird, lesen sie zwischen den Zeilen und unterstellen Böses und sie, ihnen ist es wichtig, sich von der bösen Welt auf jeden Fall abzusondern. Und wenn sie sagen über Jesus, du bist ein Freund der Sünder, dann hat das keinen guten Klang, sondern dann ist das ungefähr die schlimmste Beleidigung, die man sich überhaupt denken kann. Jesus macht es komplett anders. Er sucht die Sünder, er feierte mit den Sündern. Es ist uns nicht berichtet, dass er da mit ihnen Streitgespräche anfing über ihren Lebensstil. Und wenn man miteinander aß und feierte, dann tat man das, weil einem die Menschen wichtig waren und man mit ihnen eine bleibende Verbindung eingehen möchte. Immer mit dem Hintergedanken, sie wieder zu ihm, zu Gott zurückzubringen, obwohl sie ihr ganzes Leben ohne ihn gelebt haben. Und er erwartet das Gleiche auch von denen, die ihm folgen. Obwohl es ist überlebenswichtig, Gemeinschaft mit Christen auch aufzubauen. Es wäre gut, sicherlich gut, wenn sich jeder einem Gesprächskreis, Hauskreis, wie immer ihr es nennt, oder einer anderen kleinen Gruppe anschließen würde. Nebenbei bemerkt, es ist möglich, bei den 40 Tagen mal zu schnuppern und bei einem Gesprächskreis mitzumachen, völlig unverbindlich. Man kann dann auch aussteigen, beziehungsweise es ist normal, dann auszusteigen nach den 6 Wochen. Und es ist etwas Besonderes, wenn man sagt, ach, hier möchte ich eigentlich bleiben. Ich habe eine Liste vorbereitet. Ulrike, die darfst du mir gerade mal geben? Ich danke dir. Also, machen es ganz konkret. Also hier sind für die 40 Tage all die Kreise, die Gäste die leere Stühle haben, sagen wir mal so, die sich freuen würden, wenn noch Leute mitmachen würden. Und unter jedem Kreis ist die Zahl auch angegeben und eine freie Rubrik. Ihr könnt euch da eintragen. Na, aber die Liste, die legen wir hinten dann aus und da ja, wünsche ich euch einfach gute Erfahrung. Das Tolle daran ist, dass ihr in so einem kleinen Kreis Barmherzigkeit einüben könnt. Es ist ein Labor der Barmherzigkeit. Das werdet ihr ganz schnell merken. Für die, die noch keine Hauskreiserfahrung haben, die Alten, die wissen das, oh, da muss man auch ganz schön viel Barmherzigkeit mitbringen. Es ist so. Und ihr lernt es dabei. Es ist wichtig, nicht nur theoretisch über Gemeinschaft zu reden, sondern wirklich Zeit für sie zu haben und sie zu leben. Mit den Höhen, da gibt es zu feiern, und manchmal auch mit den Tiefen, Tränen auszuhalten. Oder wenn jemand nicht so gut drauf ist. Aber darüber hinaus ist es wichtig, den barmherzigen Kontakt zu denen zu pflegen, die Jesus noch nicht kennen. Barmherzigkeit schafft Vertrauen. Nur über aufrichtige Beziehungen, in denen Vertrauen wächst, kann dann letztlich auch Glaube weitergegeben werden. Natürlich hat das Ganze auch seine Grenzen. Wir wollen nicht selber anfangen zu sündigen. Ja? Also ich habe mal gehört von einem, der ein Christ, der guckt sich Pornofilme an. Ja, wieso guckt er sich Pornofilme an? Ja, sagt einer, ja, der macht das, damit er mitreden kann. Ja, das finde ich ganz merkwürdig, das geht gar nicht. Ne? Das ist ja auch niemandem geholfen. Stellt euch mal vor, da ist ein Rettungsboot unterwegs und es sind Leute im Wasser, die wollen gerettet werden. Da springt doch der Lebensretter nicht zudem ins Wasser. Nein, er bleibt auf dem Boot, damit er festen Halt hat und schmeißt einen Ring raus mit einem Seil dran und zieht den dann an Land. Oder auch steht da natürlich, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Aber das führt leider oft dazu, dass überhaupt nicht mehr darüber geredet wird, wenn jemand sich in Gefahr begibt. Ein leiblicher Bruder hat eine etwas eigentümliche Vergangenheit, sage ich mal. Er hat Alkoholprobleme gehabt und ist dann über eine Gruppe frei geworden davon. Und das hat ihn sensibel gemacht. Er ist eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch. Aber bei einer Betriebsfeier ist ihm aufgefallen, dass zum wiederholten Mal eine Kollegin über den Durst getrunken hat und außer Kontrolle war. Und als er ein Taxi für sie bestellte, sagte er ihr, weißt du, ich glaube, du hast ein Problem. Und das ist Barmherzigkeit, oder? Das ist Barmherzigkeit. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemeinschaft der begnadigten Sünder. Liebe Augbalker, vom Balken im Auge ist ja hier die Rede und ich spreche euch mal als Augenbalker an. Ihr habt alle schöne Balken im Auge, die nicht sichtbar sind. Nein, aber lasst uns das nicht vergessen. Solange wir es, also da haben wir nochmal die Punkte, nicht wegsehen, wenn sich jemand verirrt hat. Solange wir selber auf Vergebung angewiesen sind, haben wir einen Balken im Auge. Und den werden wir nicht los. Sieh zu, dass du erstmal den Balken los wirst, sagt Jesus, aber eigentlich werden wir den nie los. Da bleiben immer Reste drin im Auge. Das Bild vom Splitter und dem Balken trifft den Nagel auf den Kopf. Jesus war von Hause aus kein Rabbi oder so etwas, sondern ein Zimmermann. Und er hatte sicher öfter damit zu tun, dass einer so einen Splitter ins Auge kriegte. Ein Arbeitskollege musste behilflich sein. Nur Pech, wenn der Arbeitskollege selber einen Splitter oder noch was Größeres im Auge hatte. Weil das ging garantiert schief. Und die menschliche Seele ist noch empfindlicher und die merkt genau, ob derjenige, der helfen will, das auch kann oder ob der möglicherweise selber ein Brett vom Kopf oder irgendetwas Schwerwiegendes in der Seele hat. Je größer unser persönlicher Balken ist, je geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unser Auftrag ist, dem anderen den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Ich habe schon öfter erlebt, dass gerade die, die besonders sensibel sind, am besten austeilen können. Wirklich wahr. Lass uns nicht so sein. Jesus weiß, dass wir so gestrickt sind. Und das ist der Grund, warum er uns zur Barmherzigkeit aufruft. Ruf Jesu heute in diese Runde. Werdet barmherzig. Und das steht genau da auch. Steht nicht, seid barmherzig, sondern im Original steht, werdet barmherzig. Er weiß, dass seine Jünger da noch viel zu lernen haben und eigentlich nie so richtig fertig sind. Die Entscheidung ist folgende. Habe ich das jetzt auf? Ja, werdet barmherzig. Überleg, was du selber empfangen hast. Na, denkt an dies hier. Denkt an die Vergebung, die ihr gekriegt habt. Ewiges Leben. Was ihr alles gut von Gott gekriegt habt. Was habt ihr nicht alles empfangen? Und was du gerne empfangen möchtest? In der Ewigkeit. Im Himmel. Und das gib an andere weiter. Genauso. Möchtest du, dass Gott dir als knallharter Richter gegenübertritt, dem es egal ist, warum du etwas getan hast und der nur nach dem äußeren Anschein beurteilt, dann lad dir am besten ein paar richtige Pharisäer ein und zieh über irgendwelche Leute her. Oder möchtest du im Gericht lieber jemand anderem gegenüber sitzen, jemand, der es gut mit dir meint, der dich mit Augen der Liebe anguckt. Und der alles zum Besten wendet und der mehr an deinen guten als an deinen schlechten Seiten interessiert ist. Dann rede und denke Gutes über andere. Übe Barmherzigkeit in einer Kleingruppe an, nur so eine Idee, und komm zum Abendmahl. Jedes Mal erinnern wir daran, Jesus ist für uns Sünder gestorben. Wir haben es nicht gut mit ihm gemeint oder er war uns egal. Aber er hat sein Leben für uns gelassen. Lass dir zusagen, wie barmherzig unser Gott ist. Er sagt, du bist ein Sünder, ich kenne dich, aber ich verurteile dich nicht. Ich gehe in den Tod für dich, damit du frei bist und damit du den Weg zur Umkehr findest. Du bist doch nicht so, wie ich dich gerne hätte, aber ich liebe dich trotzdem. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Das ist die Barmherzigkeit Jesu. Lass dich beschenken mit der Gnade Jesu. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Seine Gnade ist so groß. Und dann geh los und gib die Barmherzigkeit an andere weiter. Amen.